ein Name. Und wir werden über seinen Namen sprechen. Und ich habe heute das Thema, ärgere dich nicht über Jesus. Man kann sich über Jesus wirklich ärgern, weil er total anders ist, als ich mir vorstelle. Er hört nicht alle meine Gebete. Er hilft mir nicht in jeder Situation und so weiter. Er macht anders. Er macht, was er will. Die Mutter Teresa wurde einmal gefragt und sagt, ja, sie tun mir herzlich leid, diese katholische Nonne in Kalkutta, sie tun mir so herzlich leid, sie sind nicht verheiratet, sie hätten bestimmt gerne einen Mann gehabt. Sagt sie, ja, das ist alles klar, aber ich bin verheiratet, schauen Sie meinen Ring an. Dann sagt sie, mit wem? Mit Jesus. Aber der ist manchmal sehr komisch, manchmal ist er, erfüllt mir nicht alle meine Wünsche, manchmal geht er seinen Weg, manchmal macht er, was er will und nicht, was ich will. Und das war, ist hochinteressant, Jesus ist anders und ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Jesus ist total anders, es wird am Mittwoch das Thema sein, denn am Freitag, kommenden Freitag, wird das Thema sein, wie glaubwürdig ist Jesus, wie übernatürlich war Jesus und so weiter und wie offenbart sich Jesus heute noch. Darüber werden wir uns Gedanken machen. Eigentlich ist, ich mache für mich selber Bibelstudium und mir sind Dinge groß geworden an Jesus, denn ich habe mich schon so oft an Jesus geärgert, in aller Liebe. Ich habe mich an Jesus geärgert. Und Jesus hat selber schon vorausgesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Den Aposteln, den Jüngern, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Jesus passt nicht in das System rein. Von Anfang an, da war kein Platz in der Herberge. Und bei der Kreuzigung und so weiter, bei der Verhör, dann heißt es, seht, welch ein Mensch. Wie er verschmachtet, wie er leidet und so weiter. Und dann sagt der Petrus, also den Menschen kenne ich gar nicht. Seht, welch ein Mensch. Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Steht auch in der Bibel. Sie haben sich den Messias, den Heiland, den Erlöser total anders vorgestellt. Der wird die Römer zum Teufel jagen. Der wird Jerusalem wieder zum Zentrum des Universums machen und. Aber nichts davon ist passiert. Im Gegenteil. Der Tempel wurde noch zerstört. Die Juden kamen in die Gefangenschaft und wurden zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Aber Jesus ist mit einer besonderen Mission gekommen. Er kam in diese Welt zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Das war Jesus. Er hat gesucht, was verloren war und so weiter. Das wird auch das Thema sein in den nächsten Tagen. Was wollte Jesus wirklich? Suchen und selig zu machen, was verloren. Weil er hat gerade die Sünde angenommen. Und gerade die Sünde lehnten ihn ab. Er, der Heilige, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Auch die Pharisäer, die lehnten Jesus ab. Die wollten zwar mit ihm zusammen essen und ihn ausgefragt und sich über ihn interessiert, aber sie sind ihm nicht nachgefolgt. Warum wurde Jesus nicht verstanden? Ich möchte dieser Frage nachgehen. Warum tun sich die Leute heute so schwer, Jesus zu akzeptieren? Wenn es so einfach wäre, wäre die Welt schon längst christlich. Aber Jesus ist so schwer zu akzeptieren. Sag nur was von Jesus und dann gehen bei den meisten Leuten schon Jalousien runter. Und die stoßen sich und ärgern sich und so weiter. Und ich frage mich, was ist an Jesus so komisch? Was ist an ihm so anders? Er kam aus einer fremden Welt. Er passte in diese Welt gar nicht hinein. Er war viel zu gut für diese Welt. Nur nebenbei. Ja, eine Welt, die voller Herrschsucht war, wo die Menschen nur dominieren wollten, die Juden, die Pharisäer, die Griechen und ihre Kultur, die Römer und ihre Macht, die wollten nur dominieren. Und Jesus war demütig und sanftmütig. Der hätte alles machen können. Der hätte nur einmal pusten müssen und dann wären die Leute umgefallen. Und genauso bei der Verhaftung. Er sagte, ich bin's, da sind sie Kriegsknechte wie tot zu Boden gefallen. Er hätte Autorität gehabt, aber er hat diese Autorität nicht genützt. Jesus kam und wollte nur dienen und Menschen erlösen. Und ja, und hat sich dann kreuzigen lassen und dergleichen. Und viele waren sich gar nicht bewusst, dass sie Sklaven waren, dass sie Sünder waren, dass sie verloren waren. Ja, und dass sie eigentlich gegen Gott und gegen Jesus waren. Sie haben Jesus nicht angenommen. Jesus hat zuerst einmal sich selbst offenbart, so wie die Sonne. Er hat zuerst mal selbst sein Leben gezeigt. Lies mal die Evangelien. Da wird die Geschichte Jesu beschrieben in diesen vier, von den vier Evangelisten. Er hat sich selbst offenbart, wie er war. Er zog umher, hat nicht einmal einen Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt. Obwohl er war der Schöpfer des Universums und für ihn gab es keinen Platz in diesem Universum, in dieser Welt, in der er gelebt hat damals in Palästina. Jesus kam, ja, und keiner wollte ihn haben. Ich muss vorstellen, bestellt und nicht abgeholt. So war Jesus. Selbst nicht einmal bei den Jüngern. Selbst die haben Jesus nicht richtig begriffen. Wer bist du? Was hast du vor? Und so weiter. Er wurde nicht richtig verstanden. Er war für sie zu großartig. Oder ja, sie haben ihn nicht verstanden. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Sie waren erstaunt über Jesus. Und dann, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Jesus war so einmalig, so besonders, er hatte keine Vorgänge gehabt in der ganzen Geschichte. Gewiss, es gab Propheten, es gab Lehrer, es gab dergleichen und so weiter. Aber er war ganz anders. Er war ganz anders. Er ging immer von sich aus und sagte, ich sage euch. Die Propheten haben gesagt, so spricht der Herr. Aber Jesus konnte sagen, ich sage euch. Er hatte Autorität. Aber er wurde nicht verstanden, diese Autorität. Selbst in der Kindheitsgeschichte Jesus, da sehen wir, er ist noch kaum geboren, da kommen die Weisen aus dem fernen Osten und ganz Jerusalem erschreckt sich. Was? Der König der Juden wäre geboren, der Messias. Ja, selbst Weihnachten, ja, die Engel müssen verkündigen, ihr sollt ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und da war keiner da, den so richtig begriffen und verstanden hätte. Kein Platz in der Herberge. Er muss im Stall zur Welt kommen oder in eine Grotte. Für Jesus war kein Platz auf diesem Planeten. Und als die Menschen von seiner Geburt hören, sie erschrecken. Und der ersten Märtyrer Jesu, oder für die Sache Jesu, das waren die Kinder von Bethlehem. Die wurden dann hingemetzelt vom Herodes. Und der Herodes wollte unter allen Umständen Jesus vernichten, verfolgen. Aber Gott sitzt am längeren Hebel und Gott hat ihn nach Ägypten gebracht. Und dort, als dann die Zeit vorbei war, als der Herodes nicht mehr existierte, hat ihn zurückgeholt. Und er hat sich in Nazareth niedergelassen und dort weitergewirkt. Also das war Jesus. Und in einer Stadt Nazareth, von der es heißt, was kann Gutes aus Nazareth kommen, in einer sündigen Stadt und lauter ja, Rückkehrer aus Babylon waren, die sich dort niedergelassen haben. Selbst in der Passionszeit konnten die Menschen mit Jesus nichts anfangen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Von was redest du, Mädel? So hat Petrus reagiert. Das Leben Jesu entwickelt sich in der Verbundenheit, ja, und Verborgenheit mit dem Vater, also in Verbundenheit mit dem Vater und in der Verborgenheit vor den Menschen. Ja, die religiösen Menschen haben sie nicht verstanden. Er war außerhalb von der Religion, vom Judentum. Den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch, das und das. Selbst, ja, die Mutter Jesu, Maria oder der Josef haben ihn nicht verstanden. Warum hast du uns so angetan? Mit 12 Jahren ist er im Tempel sitzen geblieben und nicht weitergelaufen. Warum hast du uns das angetan? Sie haben Jesus nicht verstanden. Als Flüchtling hat er Schlimmes durchgemacht, schwierige Dinge durchgemacht. Ja, ihm war nichts fremd. Und trotzdem, Menschen haben ihn nicht verstanden, auch wenn er sich mit ihnen identifizierte. Jesus kam vom Himmel, um die Menschen zu erlösen, und die Menschen hatten keinen Glauben. Keinen Glauben an ihn. Und er sagte, glaubt mir, in der Endzeit, wenn das Menschensohn wiederkommt, wird es genau das Gleiche sein. Und es wird keinen Glauben mehr finden. Es wird Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, all das wird auf dieser Welt sein. Aber Glauben, das Menschensohn wird keinen Glauben finden, wird sehr viele Religionen finden. Eine große Ökumene. Da werden die Christen, die Moslems, die Buddhisten, die Juden sich zusammenschließen und eine große Religion machen. Aber sie werden keinen Glauben haben an Jesus Christus. Und die große Sünde der Juden war nicht, dass sie kein Opfer mehr brachten, den Sabbat nicht gehalten haben. Nein, sie haben Jesus nicht erkannt und Jesus abgelehnt. Das war ihre Sünde. In aller Liebe. Die Großen und die Mächtigen, sie haben Jesus gar nicht gesucht. Außer ein paar Weisen, die aus dem fernen Osten kamen, die seinen Stern gesehen hatten. Selbst seine Jünger haben seine Sendung nicht verstanden. Seinen Auftrag, warum bist du da? Sein Leiden nicht verstanden. Herr, das widerfahre dir nicht, hat dieser Petrus ausgerufen. Das widerfahre nicht. Selbst bei uns findet Jesus einen Widerspruch. Und ich möchte auf ein paar Sachen eingehen, die mir groß geworden sind. Selbst bei mir selber. Jesus, du bist anders. Anders als alle anderen Religionsstifter, als andere Lehrer und dergleichen. Bis heute wird der Sinn des Christentums nicht verstanden. Warum? Weil Jesus kam, um zu leiden, zu erlösen, zu befreien die Menschen. Erst durch das Leiden und Sterben für Gott, für Jesus, für den Himmel und so weiter, erst lernen wir, dass das Leben ganz anders ist, als das, was wir uns vorstellen. Das Leben ist nicht nur Erfolg und Segen und Sieg und Triumph. Nein, diese Andersartigkeit. Jesus war total anders, hat gelitten, wurde gekreuzigt, ins Grab gelegt Aber der Gott hat ihn auferweckt. Das ist der große Unterschied. Sie haben Jesus nicht verstanden. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sogar da fragen die Frauen am Ostermorgen. Das Evangelium, das Kreuz ist ein Ärgernis. So schreibt Paulus an die Römer. Eine Torheit, das Kreuz und das Leben Jesu. Weil Gottes Weg anders ist, weil Gottes Gedanken anders sind, weil das Leben und Sterben weitergehen, die hören nicht mit dem Tod auf. Nur das Sterben erlöst uns von der Materie, vom Diesseits. Nur das Sterben. Und das hat Jesus uns vorgelebt und gezeigt, wie das funktioniert. Selbst wenn das Evangelium eine gute Nachricht wäre und ist, sie ist eine gute Nachricht, aber die meisten Menschen verstehen auch das Evangelium nicht. Warum muss noch Leid auf dieser Erde sein? Warum muss die Ungerechtigkeit noch da sein? Warum dies, warum das, warum lässt Gott so vieles zu? Jesus steht immer noch im Widerspruch zu allen Menschen und es wird auch immer so bleiben, bis er wiederkommt. Und ihr werdet ihn sehen, kommen in Wolken des Himmels. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes und schon gar nicht von Jesus, dem König des Reiches Gottes. Was sagt Jesus sogar einmal? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wäre mein Reich von dieser Welt, meine Knechte und meine Jünger würden für mich kämpfen. Aber es war nicht von dieser Welt. Jesus wollte keinen christlichen Staat, keine christliche Regierung und keine christliche Partei. Das wollten die Leute nur machen. Sie wollten Jesus nur vermarkten. Aber Jesus lässt sich nicht vermarkten. In aller Liebe. Ich werde darüber noch ein paar Gedanken auch in den nächsten Tagen euch weitergeben, was mir groß geworden ist. Und wenn viele Christen wollen nur eine Volksreligion, ja, und das ist fremdartig. Wenn du von Jesus singst und von Jesus redest, wir haben ja vorhin das schöne Lied gesungen, oh, wie süß klingt Jesu Name. Die sagen, du spinnst, du bist verrückt, das übertreibst du immer, Jesus, 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 Jesus. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Für die Erlösten ist dieser Name was Köstliches. Für den Teufel ist es Gift. Der Name Jesus ist für den Teufel Gift. Du bist exotisch, immer nur von Jesus, dass du sprichst. Aber mir ist Jesus so groß, ich würde nicht selig werden ohne Jesus. Das, was Jesus erbt, das, was Jesus bekommt, das kriege ich auch. Da, wo er einmal sein wird und ist, da werde ich auch einmal sein. Bei Jesus, mit Jesus zusammen. Aber erzähl doch den Leuten, ich werde bei Jesus sein. Meine Lieben sind bei Jesus. Verstehst du, die sind tot im Grab, die verfaulen und verschimmeln. Nein, unser irdischer Leib zerfällt, wird wieder Staub zu Staub und Asche zu Asche. Aber meine Seele geht zu Jesus. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und in dem Moment, wo ich hier meine Augen zumache, könnt denken, was ihr wollt, bin ich schon bei Jesus. Ich brauche keine Entrückung, brauche keine Auferstehung. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Ja, obgleich er stürbe. Ja, das Christentum ist nur so Folklore-Religion. Deshalb werden viele Menschen katholisch, weil dort viel Klimbim ist, in aller Liebe. Die Evangelische haben nicht so viel Klimbim, aber die Katholiken, Weihrauch und Kerzen und Tabernakel und was so alles ist. Aber sie haben Jesus nicht verstanden. Die Katholiken wollen Jesus in so einem Kasten, im Tabernakel. Christentum hat heute nichts zu tun mit irgendwelchen Kult oder Tradition. Christentum hat auch nichts mit Judentum zu tun. Jesus war total anders. Auch das Griechentum, der Hellenismus hat damit nichts zu tun. Es gibt keine Vorbilder und Vorläufer für Jesus. Er war was Extravagantes, etwas Exotisches, etwas Fremdartiges. Er kam in eine Welt. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf, die Menschen. Für Jesus gibt es keine Vorläuferkultur. Auch der Humanismus kommt da nicht mit. Gott sagte zu Eva, schon im Paradies vor Jahrtausenden, und deine Nachkommen, die werden im Krieg stehen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen, dem Samen des Glaubens von der Jünger Jesu, der Menschen. Und da ist immer ein Krieg zwischen Gottes Menschen und Teufelskinder. Und auf dieser Welt gibt es nur zwei Gruppen von Menschen, Teufelskinder und Gotteskinder. Und da ist Krieg und da ist Spannung. Abel und Kain, die vertragen sich nicht. Und es gibt diese Widersprüche. Und auch in den kommenden Generationen und so weiter. Es gibt Spannung geben, Licht und Finsternis. Das Gute und das Schlechte, Lüge und die Wahrheit. Schon allein der Name wurde von den Engeln gegeben und du sollst ihn Jesus nennen. Das ist keine menschliche Erfindung. Und nicht vom Vater Josef oder von irgendjemand, nein. Selbst am Kreuz als Jesus stirbt, dann stehen die Leute da, also anderen hat er geholfen. Jetzt das kommt das große Ärgernis. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Er hätte sich helfen können. Denn Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Er starb fast wie ein Selbstmörder. Er ließ sich kreuzigen, er ließ sich verhaften, er ließ sich geißeln. In der Bibel heißt es, die Bauleute haben diesen Eckstein verworfen und er ist zum Eckstein geworden. Jesus ist dieser Eckstein, was alles zusammenhält. Ohne Jesus wäre die Welt schon untergegangen, wären die Kulturen schon untergegangen, so wie alle anderen Kulturen nach und nach untergegangen sind. Die Menschheit hätte aufgehört zu existieren. Jesus passte in keine Kultur, aber immer wieder gab es Menschen, die sich an Jesus orientierten. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Deshalb kam Jesus. Und deshalb ist er so fremd. Der Teufel will niemand neben sich dulden. Der will niemand, dass jemand neben ihm existiert. Das ist der Sohn Gottes. Jesus gefiel den Starken nicht. Jesus gefiel auch den Schwachen nicht. Er gefällt niemand. Es sei denn, Gott öffnet uns die Augen. Er gefällt nicht den Armen und er gefällt nicht den Reichen. Der natürliche, sterbliche Mensch vernimmt nichts von Gott und nichts von Jesus, schon gar nichts. Jesus hat jeder Moral, mit jedem seine Zeit gebrochen. Er war anders. Am Sabbat hat er geheilt. Er war anders, hat er sogar die Sünde vergeben. Wer kann Sünden vergeben, außer dem lieben Gott? Und er sagt, ja, ich kann das. Jesus passt in keine Herrenmoral und in keine Moral des Antichristens. Egal, was da gewesen ist, welche Moral die Leute gefrönt haben, er hat nirgendwo hineingepasst. Ärgernis. Jesus war ein Ärgernis und deshalb ärgere dich nicht an Jesus. Das ist meine Botschaft. Er hat alle Werte über den Haufen geworfen. Das Gewaltige und Herrliche und dergleichen. Er hat das Jenseits von Gut und Böse überschritten. Er passte nicht in diese Sklavenmoral. Ja, ich mach's. Er hat selber ringen müssen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oder sogar dreimal. Er passt nicht in die Moral der Feigen, der Niedrigen, der Kranken. Oder in die Moral der Nächstenliebe. Er war gar nicht so nächstenliebend, wie manche Leute ihn darstellen. Wir sollen lieben, wie Jesus liebt. Nein, er hat geliebt, wie Gott die Menschen liebt. Ohne Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln alles Ruhmes vor Gott. Da war keiner besser, keiner schlechter, kein Ansehen der Person. Jesus passt in keine Schublade, passt in keine Schablone hinein. Er war total anders. Er war anders als die Helden, die alten Götter der Griechen, die Mächtigen und Prächtigen. Er passte nicht in das System der Marktwirtschaft, in der Welt der Frommen, der religiösen Menschen. Dann nimmt er doch den Sünder und sagt, nicht der Pharisäer wird gerechtfertigt, der Sünder, der sagt, Gott, erbarm dich meiner. Ja, er war entweder den einen zu extrem oder den anderen zu liberal. Jesus war so ein Gegensatz. Und jetzt bitte pass auf. Er war im scharfen Widerspruch zu dem natürlichen Menschen. In den Augen der Menschen, ja, war er ein Törichter. Siehe, welch ein Mensch. Der allmächtige Gott lässt sich kreuzigen. Von diesen Juden und den Römern und was weiß ich, was da alles passiert. Nietzsche hat noch eine Gruppe rausgefunden, neben den Guten und Schlechten. Er hat auch noch die Modephilosophen gefunden, die einfach nur das Beste suchen. Humanisten. Nicht mal da ist Platz für Jesus. Jesus passt nicht im Humanismus, im Freimaurertum, bei den Illuminates. Da passt er nicht rein. Und Menschen verzweifelt an Jesus. Sie wussten nicht mehr, was sie glauben sollen. Ist er oder ist er nicht? Sogar der Johannes der Täufer, der sogar im Mutterleib vom Heiligen Geist berührt wurde und hüpfte und so weiter und der Wegbereiter für Jesus, der sagte, bist du es oder müssen wir auf einen anderen Messias warten? Und das hat ihm Kopf und Kragen gekostet. Auch die Schwächeren, die Armen haben Jesus nicht verstanden. Was soll ich mit Jesus machen? Und du siehst, Pilatus und Herodes, sie schieben Jesus hin und her und die können nichts mit ihm anfangen. Was soll ich mit Jesus machen? Ist er für uns oder gegen uns? Versteht er uns überhaupt? Kann er mit uns mitfühlen? Selbst die Jünger auf dem See, als er den Sturm stillte, wer ist das? obwohl sie schon 3 Jahre mit Jesus zusammen sind. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Du kannst mit Jesus Jahre, Jahrzehnte gehen und die Frage stellt sich, kennst du Jesus wirklich? Wer ist das? Ärgere dich nicht an Jesus. Er ist total anders. Er ist nicht von dieser Welt. Für ihn gibt es keine Vergleiche hier in diesem irdischen System, in dem wir leben, in der Religion, in der Kirche, im Kult. Jesus ist ein Original Gottes. Er ist Gott. Er ist Majestät. Er ist der Richter aller Dinge. Und ihm ist alles Gericht übertragen. Wer ist Jesus? Selbst die edelsten Menschen dieser Welt, ja, sind nur Missbildungen. Wenn wir nur dran denken, diese ganzen Heiligen, die sind nicht vollkommen. Und Jesus war ohne Sünde, er war vollkommen. Wer ist das? Die meisten Heiligen sind meistens nur behinderte Typen irgendwie. Fromme Stümper. Wir wollen Jesus erkennen und entdecken, wer ist Jesus wirklich? Auch hier für uns. Wie kann ich Jesus verwirklichen? Wie kann ich teilhaftig werden seiner göttlichen Natur? In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es hier, wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu der anderen, von dem Herrn der Geistes. Wir werden verwandelt. Aber wie passiert das? Wie geht das? Wie geschieht das? Das ist der Zweck unseres Daseins. Wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere. Und das ist Jesus. Und wenn du Jesus wirklich nachfolgst, bitte halt dich fest, auch wir werden dich verstanden. Du wirst von den Menschen nicht verstanden, von deiner Familie nicht verstanden, von deinem Partner vielleicht nicht verstanden, du wirst von niemandem verstanden. Der glaubt irgendwas, verstehst du? Aber was genau ist, dass diese neue Schöpfung in einem drin? Und dann, wie arbeitet Gott, wie arbeitet Jesus? Es gibt Kämpfe, Leiden und so weiter. Und jeder, der anfängt, Jesus nachzufolgen, Jesus zu glauben, der wird ein Märtyrer, um Jesu willen. Der wird verachtet, der wird verspottet. Ja, glaubst du auch an diesen Jesus? Wer glaubt schon an diesen Samariter oder diesen Galiläer? Verstehst du, haben die Pharisäer damals gefragt, wer glaubt schon an diesen Menschen dort von wo Norden? Jesus ist was Besonderes, wie kein anderer in der ganzen Geschichte. Er war sündlos auf der einen Seite. Und dann wurde er zur Sünde gemacht für uns, damit er uns errettet. Wir werden verwandelt in sein Bild. Auch du wirst zur Sünde abgestempelt. Du bist ja ein Heide, du glaubst an irgendeinen Gott, den man nicht sieht, den man nicht greifen, nicht fassen kann. Und das ist, wo wir uns an Jesus ärgern. Ich kann ihn nicht greifen. Ich kann auch Jesus nicht hier auftischen und sagen, das ist Jesus. Auch wenn ich das Kreuz proklamiere und das Kreuz groß rausstelle, alles, was wir von Gott erwarten, finden wir in Jesus, ist in Jesus, aber das siehst du nicht. Er ist schon längst, schon Jahrtausende beim Vater im Himmel. Er war mehr als nur ein durchschnittlicher Bürger, durchschnittlicher Mensch. Und darum spricht auch die Bibel so viel darüber, über Jesus. Von Anfang an, von den ersten Seiten der Bibel mit der Prophezeiung an Eva bis zum letzten Buchstaben in der Offenbarung, ist um Jesus die Rede, nicht von der Kirche, nicht von den Juden, nicht von Israel. Jesus ist das Zentrum des ganzen Geschehens. Und wer Jesus nicht will, hat kein Leben. Und da ärgern sich viele, ja, muss ich immer an Jesus glauben? Ich würde vielleicht an Jehova glauben, an Elohim glauben, an Allah glauben. Auch da diese Kämpfe Allah und Jesus, das sind diese großen Kämpfe. Die Evangelien, die Gleichnisse beschreiben Jesus in seinem Dienst und sein Ideal, dass er dort verwirklichte, Gott in Praxis, der heilt die Kranken, vergibt Sünden, reinigt die Aussätzige, der beschäftigt sich nur mit den Armen, anstatt mit den Prominenten, mit den Edlen, mit den frommen Pharisäern, was auch immer. Er hat sich nicht durchgesetzt wie ein Herrenmensch, steig vom Kreuz runter, wenn du Sohn Gottes bist, hat nicht getan, um den Leuten was zu beweisen, ich bin Christus, dann sagt er noch, diesem Volk, diesen Juden hier, wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona. Für 3 Tage im Bauch des Fisches sein, 3 Tage im Grab sein. Er stieg nicht vom Kreuz herab und er lieferte keine Beweise seiner Göttlichkeit. Und wir hätten so gerne einen Beweis, dass Jesus mit uns ist. Und du siehst nichts. Du musst kämpfen, du musst arbeiten, du musst Gott suchen. Du musst eigentlich das Beste tun für dein Leben, verstehst du? Komm, so recht und schlecht. Er war sanftmütig und demütig. Er litt für seine Wohltaten, für seine Heilungen, für seine Großzügigkeit. Er litt, ja, als er den Menschen die Sünde vergab und wurde sogar als Opferlamm gebracht. Würdig ist das Lamm, singen wir nachher. Ja, wir sehen, wie Jesus war. Wurde hin und her geschoben. Auch von den Menschen. Keiner weiß genau, was soll ich mit ihm machen? Mit seinen Aussagen, mit seinen Plänen. Ja, bis heute geht dieses Zirkus weiter, dass Jesus hin und her geschoben wird. Lass ihn doch. Er gehört der Vergangenheit. Nein, er ist gegenwärtig und zukünftig. Halleluja. Jesus übersteigt unser Verständnis, vor allem wenn Schicksalsschläge kommen, Unfälle geschehen, schwere Krankheit passiert oder gar der Tod. Jesus übersteigt unser Verständnis. Wo war Jesus hier? Wo war der allmächtige Gott? Gott in uns. Viele Christen geraten in ernste Fragen und tiefe Zweifel. Ich weiß, ich habe selber sowas durchgemacht. Warum ausgerechnet passiert mir dieses Unglück? Ich bin doch Kind Gottes. Ich bin Jesu Eigentum. Und er lässt mich einfach platsch auf die Nase fallen. Warum erhört Gott meine Gebete nicht? Ja, hast du nicht schon darüber gefragt? Warum tritt keine Besserung oder Heilung ein? Warum passiert nichts? Ja, sind wir Gott gleichgültig? Interessiert er sich nicht für uns? Nein, absolut nicht. Diese Gedanken kommen vom Teufel und sagen, guck mal, Gott hat dich vergessen. Und der Herr Jesus macht nicht einmal das, was der Teufel ihm sagt. Spring runter und beweise, dass du Sohn Gottes bist. Mach die Steine zu Brot. Und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben und so weiter. Fall nur nieder und bet mich an. Nichts macht er von dem. Er ist total anders. Ja, seine Gedanken sind anders als unsere. Und wenn Gott uns die Gebete nicht erhört, uns nicht hilft, wie wir gerne hätten, und wenn er uns unserem Schicksal überlässt, der hat andere Gedanken mit uns, nicht Gedanken des Leides. Der Teufel würde uns sagen, ja guck mal, du musst extra leiden. Nein, wir gehen da hindurch, durch diese Transitstrecke. Da müssen wir durch, um das Reich Gottes zu erreichen. Jesus denkt total in andere Dimensionen, nicht in unserem Format oder in unserer Größenordnung, wie wir uns vorstellen. So muss Gott sein. Und ist genau das Gegenteil von dem, was du erwartest. Er denkt nicht christlich, nicht humanistisch, nicht jüdisch. Er denkt nicht einmal biblisch. Ja, wo ist das? Da steht in der Bibel, Glaube und es wird geschehen. Ich will nicht deinen Glauben erschüttern. Aber wenn du Jesus kennst, wirst du das Universum, das ganze Leben, alles ganz anders beurteilen. Ärgere dich nicht an Jesus. Jesus sagt, ihr werdet alle euch an mir ärgern. Ich sag euch, Jesus nervt uns manchmal total. Ich bete, ich singe, ich predige, ich arbeite. Und was passiert? Nix. Je mehr du das tust, desto weniger wird es. Desto schwächer wirst du. Desto kleiner wirst du. Desto verachteter wirst du. Er kam auf diese Welt, um den Willen Gottes zu tun. Und nicht, um unseren Willen zu erfüllen. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus kam in diese Welt, um die Wünsche Gottes zu erfüllen. Nicht unsere Bedürfnisse. Sei den Willen seines Vaters. Und deshalb, wir müssen als Christen, als Kinder Gottes klar und vernünftig denken. Es geht nicht um uns, es geht um den Vater im Himmel. Und deswegen ist Jesus hier. Deshalb wird Jesus so missverstanden. Deshalb werden die Menschen so von Jesus enttäuscht und verzweifeln. Wir singen manchmal und predigen. Ich weiß auch, ich habe oft schon gehört, Jesus enttäuscht uns nie. Und ich muss dir sagen, in aller Wahrheit, er enttäuscht uns mächtig. Warum? Ja, er lässt uns zappeln, er lässt uns stehen, denn wir sollen Gott erkennen und nicht, dass er uns alle Wünsche von den Augen abliest und alles erfüllt. Ja, das ist, er enttäuscht uns, ja, dass er nicht alles macht. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger, die gehen nach Hause, sagen, kommt, rutscht mit dem Puckel, ja, mit eurer Religion da, Jesus, 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 Jesus ist gekreuzigt worden und so weiter. Und dann gehen sie und unterhalten sich und dann gesellt sich Jesus zu diesen zwei Brüdern. Was für Reden führte da? Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem in den letzten Tagen passiert ist? Sie haben den Herrn Jesus, unseren Herrn, gekreuzigt. Ja, und jetzt verfolgen sie uns noch, wollen uns noch haben, sie haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Das war die Nachfolge Jesu. Die sind zusammengebrochen. Das ganze Kartenhaus, was sie so von Jesus vorgestellt haben, ist zusammengebrochen. Und auch hier, Und auch wir, wir haben gehofft und geglaubt, er würde Israel erlösen und befreien. Was ist passiert? Nichts. Sie haben es nicht kapiert. Sogar sie, sie dachten nur eigensüchtig, wir haben gehofft. Sie haben nur gedacht. Und Jesus sagt, musste nicht Christus leiden? Musste er nicht auferstehen? Musste das nicht alles sein? Ja, komm, als Bibel. Und Jesus hat das Wort Gottes erfüllt. Er kam zu leiden, den Teufel zu besiegen und das Reich Gottes aufzurichten. Und diese Emmaus-Brüder, die waren gescheitert, enttäuscht, über Jesus frustriert, sie waren fertig mit ihm. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Ich weiß, mir ist oft schon so gegangen, dass ich gesagt habe, Gott, weißt du, mir ist manchmal eine Laus über die Leber gelaufen und ich hatte ein Problem und Gott hat mein Problem nicht so erhört, wie ich gerne gehabt hätte. Weißt du, ich bin in Schulden hineingeraten, ich konnte ja keinen Kredit mehr bekommen, gar nichts. Und bei der Bank, als ich Geld beantragt habe, dann heißt es, sie sind kreditunwürdig. Ich weiß, was das bedeutet, wie schrecklich ist es, wenn du kein Geld mehr hast, niemand dir hilft und so weiter. Und ich habe gesagt, Kinder, ich kann nicht mehr beten, ich will auch nicht mehr beten. Und ich war Prediger, aber habe natürlich voller Power gepredigt. Jesus ist Sieger, Jesus hat Macht und so weiter. Aber ich konnte selber gar nicht glauben, dass es wirklich so ist. Und darum predige ich. Wir werden uns alle an ihn ärgern. Er erfüllt und nicht unsere Wünsche, wie wir es gerne hätten. Er geht seinen Weg. Und der Herr, Martin Luther übersetzt so schön, und der Herr ging für was, was es auch immer ist. Er ging weiter. Und so war es in meiner Situation. Und ich habe nicht mehr gebetet. Ich habe sogar meinen Predigtdienst quittiert, habe meinen Vorsteher angerufen, schick irgendjemand anders zum Predigen. Ich möchte nicht mehr da als auf der Kanzel stehen und als Lügner irgendwelche Lügen über Jesus verbreiten, was nicht wahr ist. Mir hilft er nicht. Er mag sein, dass es anderen Leuten hilft. Und er hat sogar durch meinen Dienst andere Leute gesegnet und geheilt. Aber ich selber, als Betroffener, habe nichts von Gott gehabt und nichts von Jesus gehabt. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich war dann fix und fertig, habe meinen Dienst quittiert und zwei Wunder habe ich erlebt. Und du erlebst Wunder über Wunder, wenn du einfach sagst, Schluss damit. Ich spiele kein Theater mehr. Ich heuchle nicht. Ich lüge nicht. Ich bin ehrlich und Gott segnet die Ehrlichen. Gott segne die Ehrlichen. Ja, und da ruft meine Frau meine Schwägerin an und dann sagt meine Schwägerin, Heide, aber mit dir stimmt nicht, deine Stimme ist so angeschlagen. Geht's euch schlecht oder geht's auf die Probleme? Dann sagt er, ja, wir sollten 4.000 D-Mark damals vor 50 Jahren bezahlen, verstehst du, und das war ein Vermögen. Und der Handwerker wartet für die eingebaute Küche. 4.000 D-Mark, wir haben kein Geld und wir sind nicht kreditwürdig und dann redet und dann sagt meine Schwägerin, ich komme vorbei. Und sie kamen vorbei an dem Tag und sie haben uns das Darlehen gegeben, dass wir einfach die Rate zahlen können oder das Darlehen zurückzahlen können, diese 4.000 D-Mark. Aber das Schöne war dabei, an dem Abend, ich habe Gott dann noch weitergeliehen, ich habe an dem Abend einen Film vorgeführt, unten ließ ein Film, weil ich predigen wollte, nicht mehr groß, aber ein Film ließ sich liefen, Lucia von Billy Graham, einen evangelistischen Film. Und da bekehrt sich mein Schwager und meine Schwägerin und übergeben ihr Leben Jesus. Und dann, ja, habe mich wieder erholt, stand wieder da. Weißt du, wir machen Krisen, wir machen Höhen und Tiefen durch, mit Jesus. Er ist ein schwieriger Fall. Ja, wir machen Krisen wie in einer Beziehung, wie in einer Ehe, wie in einer Partnerschaft. Da sind wir mal Feuer und Flamme und dann ist er verreist und weit weg. Und zeigt sich nicht und ja, meldet sich nicht. Und dann habe ich gefangen, wieder gepredigt, wieder meinen Dienst angenommen und gesagt, ich predige weiter, habe ich dem Vorsteher gesagt, ich mache die Arbeit weiter für den Herrn, ich bin drüber hinweg, ich weiß auch gar nicht warum und wieso, aber ich bin drüber hinweg. Und manchmal verstehst du auch nicht, wenn du über deine Krise manchmal hinweg bist, was ist mit dir los? Und weißt du, was bei mir los war? Ich wusste auch nicht, ich habe keine Ahnung, warum bin ich aus der Krise rausgekommen. Ich habe nichts Großes getan, nur dass ich gesagt habe, ja, jetzt, ich diene weiter, wie auch immer. Wir haben das Geld bezahlt für die Küche und ja, die Sache geht weiter. Wir dienen weiter. Und dann kriege ich einen Brief von meinem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien, das ist in der Karibik, 15.000 Kilometer weg. Und dann schreibt mir dieses Ehepaar, sie sind dort in Barbados und Bruder Matthäus, was ist mit euch los? Wir müssen von dann bis dann für euch beten und fasten. Beide, also diese beiden Brüder, diese Geschwister, wir müssen für euch beten und fasten. Und dann gucke ich auf den Kalender, das war genau die Zeit, wo ich nicht mehr gebetet habe, wo ich nicht mehr geglaubt habe. Haben die in Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg, für uns gefastet und gebetet. Und so kamen wir aus der Krise. Manchmal kriegst du einen Auftrag, für irgendjemanden zu beten und denkst, na, blödes Zeug da, verstehst du, warum soll ich das? Vielleicht ist jemand in Not. So wie ich, wie wir das waren damals in Stuttgart. Und weißt du, und dann kommen diese Personen raus. Deshalb, wir sollen nicht vergessen, für die Heiligen zu beten, für die Kinder Gottes zu beten, für die Geschwister zu beten. Wenn du betest und plötzlich der Name erscheint von irgendjemandem, wo du in Erinnerung kommst, du warst zusammen als Schulkollege oder Kollegin, bete für diese Menschen. Sag Gott, segne sie, hilf ihnen. Vielleicht fastest du sogar noch einen Tag, wie diese beiden gemacht haben. Ja, und die kommen aus der Krise raus. Wir kommen in die Krise und wir fallen manchmal in die Krise. Ja, Satan versucht uns zu rütteln. Das habe ich am Mittwoch drüber gesagt. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Satan will euch sieben, wie Weizen, wie man Weizen siebt. Aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhöre. Ja, und das ist unser Geschäft. Jesus betet für uns, hat für diese beiden Emmaus-Brüder gebetet und ihnen sogar nachgegangen. Und dann beim Brotbrechen gehen die Augen auf. Das ist der Herr. Oh, Mensch! Und plötzlich war Jesus wieder weg. Ja, Jesus ist etwas ja, Kompliziertes. Es ist kompliziert manchmal. Die meisten Christen haben keine Ahnung, was Gott mit uns noch vorhat. Und solche Krisen haben meinen Glauben gestärkt. Ich wäre heute nicht hier, wenn Gott mich nicht durch die Krisen geführt hätte. Ja, kennst du Jesus? Wir können fromm reden. Wir können fromm singen. Wir können fromm beten. Aber kennst du ihn wirklich? Dass er uns durchträgt, dass er uns nicht in den Stich lässt. Dass er viele Dinge in unserem Leben geschehen lässt zu unserem Besten. Halleluja. Die meisten Christen haben keine Ahnung. Ja, ich denke hier nur an die Geschichte von Josef. Den verkaufen sie den kleinen Bub dann nach Ägypten als Sklaven. Warum muss das sein? Ich diene dem Herrn, ich habe den prophetischen Geist. Ich bekomme Visionen, ich bekomme Gesichter und Offenbarungen. Und ich schmeiße mich in der Grube, meine Brüder. Und jetzt kommt es zum Potiphar und dann kommt er ins Gefängnis und dort wird er vergessen. Menschen, die durch Tiefen gehen, die fangen, machen überall Fragezeichen an Gott. Ist das wirklich unser Gott? Ist das unser Vater? Das ist ja brutal. Das ist hart. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ja, und mich nicht verstehen. Aber wir gehen ja durch die Tiefe nach oben. Durch die Erniedrigung kommen wir zur Erhöhung. Durch Verleumdungen, Ehrverletzungen, Rufmord, Skandale wirst du anerkannt. Weißt du, wo nichts passiert, da haben die Leute nichts zu reden. Wo nichts, worüber, wenn sie reden über einen, weißt du, dann bist du interessant noch, egal, ob es gut oder schlecht. Lass sie reden. Und meistens, wenn sie schlecht reden, bist du bei Gott gut angeschrieben. Lass dich nicht stören. Und was reden die Juden von Jesus? Er war ein Hurensohn, er war das und er war das und er war das. Lies mal Talmud. Da wird er gelästert. Aber, und die wollten seinen Namen auslöschen aus dem Gedenkbuch des Judentums. Aber was passiert? Ohne Jesus wüsste kein Mensch, wo Jerusalem liegt, wer Moses war, was die 10 Gebote sind. Jesus hat das Volk populär gemacht. Lass sie nicht einfach nur diskriminieren. Durch Verachtung gibt es Hochachtung. Da bekommst du bei Gott Ansehen. Ei, du treuer Knecht. Du hast über so wenigem bescheiden, hast mir gedient, hast gewirkt, hast getan, was du konntest. Auch wenn die ja, negativ über dich reden, als Magdalena Jesus gesalbt hat. Ein Moment. Als sie Jesus gesalbt hat, dann hat der Judas die Nase gerümpft, die Pharisäer haben die Nase gerümpft. Ja, so eine Verschwendung an Jesus. So eine Verschwendung an Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, Leute, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und wo überall auf der Welt das Evangelium gepredigt wird, wird auch von dieser Frau erzählt. Jetzt gerade hier in Berlin, Ollenauer Straße 15, wird darüber gesprochen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber die Leute haben die Nase gerümpft. Magdalena ist bekannt geworden durch die Salbung. Sie hat ihr Bestes gegeben, was sie hatte. Sie hatte nicht mehr, das war ihre Altersversorgung. Alles für Jesus. So viele Menschen sind nur eigensüchtig und einseitig und unausgewogen. Sie wollen nur ihren Erfolg, nur ihren Segen, nur ihre Heilungen, nur ihre Hilfe. Ja, aber sie hat an mir ein gutes Werk getan. Gott existiert durch Gottes Erkenntnis. Wenn wir Gott erkennen, das ist mein Herr, mir ist so viel vergeben. Und jetzt liebe ich umso mehr den Herrn Jesus Christus. In meiner Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde. Ist Israel zugrunde gegangen. Das war ihr Verhängnis. Sie haben den Messias erwartet und dann, als er da war, gekreuzigt. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ganz schlimm war der Jude Saul von Tarsus. Er war ein super Pharisäer, hat die Gemeinde Jesu wie ein Wahnsinniger verfolgt, wie ein Geisteskranker, wie ein Psychopath, bis Jesus ihm begegnet auf der Straße von Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nun, du siehst, selbst Pharisäer von Pharisäern verfolgen Jesus auf Schritt und Tritt, zerstören die Gemeinde Jesu, wollen Jesus ausrotten, weil sie Gott nicht verstanden haben. Und du verstehst Gott erst, wenn du Jesus verstanden hast. Warum kam er? Was hat er getan? Und so weiter. Da hat keine Fliege was zu leide getan. Im Gegenteil. Wir haben im Thomas-Evangelium so eine schöne Passage. Jesus baut Lehmvögel und so weiter. Und da kommen Kinder von Nazareth und die wollen diese Vögel zerstören. Da klatschen die Hände und die Lehmvögel fliegen weg. Ja. Nette Geschichte. Jesus erlaubt, ja, dass das Leben lebt. Er zerstört kein Leben. Auch die Schweine, wenn wir in der Bibel lesen. Weißt du, viele Leute denken, Jesus hat erlaubt, dass die Dämonen in die Schweine reinfahren und die Schweine den Abhang hinunterstürzen. Nein, die Schweine haben dem Bauer gehört und der Bauer kann mit seinen Schweinen machen, was er will. Und er sagt, Jesus, wenn du mich frei machst, ich will mit dieser Schweinerei nichts mehr zu tun haben. Und hat selbst die Schweine runter in den Abgrund gestürzt. So wie heute jemand sechs Shop hat oder so, irgendeinen Pornoladen hat und sagt, ich bekehre mich in dem Jesus an und ich will mit dem Pornoladen nichts mehr zu tun haben. Ich schmeiße das ganze Zeug in den Müll. Es ist sein Geld, es ist seine Sache. Oder wir haben hier in der Gemeinde schon Leute, die waren in der Esoterik, der Herr Jesus hat sie bekehrt und errettet. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen Container bestellt und einen ganzen Bücher voll Container mit esoterischer Literatur in Mülleimer geschickt. Verstehst du? Nicht noch verkauft. Manche Leute sind noch so schlau und die wollen es verkaufen oder das bisschen Geld, damit andere Menschen sündigen. Nein. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Ich denke nur an die Jünger in Ephesus, als sie merkten, die sind so in der Esoterik, so in der Zauberei verstrickt. Was soll man machen? Sie bringen die Bücher zusammen und verbrennen und machen großes Feuer. Sag das heute ja nicht. Weißt du, da müssten einige Bücher verbrannt werden. Heute. Politische, religiöse Bücher, die gar nicht im Koscher sind. Jesus, ja, wurde verfolgt, weil er die Leute zur Wahrheit gebracht hat, zur Erkenntnis gebracht hat. Ja, und du siehst auch die Menschen, die Jesus gepredigt haben, die wurden verfolgt. Weißt du, Jesus können sie nicht mehr erreichen. Der ist beim Vater im Himmel. Aber du und ich, wir sind noch da. Und deshalb sind sie hinter uns her, weil Jesus in unserem Leben ist. Ja. Und dieser Jesus wird nicht verstanden. Warum macht er das? Warum verbrennt er die Bücher? Warum trennt er sich von dem ganzen alten Zeug, von der ganzen Schweinerei, von der ganzen Pornoliteratur oder was auch gewesen sein mag? Viele Menschen haben einseitige und falsche Vorstellungen von Jesus. Bis heute. Ich denke nur hier an Maria und Martha in Bethanien und Lazarus, Johannes 11. Ganz kurz will ich diese Geschichte nur anschauen. Johannes 11. Und da heißt es, ja, der Bruder ist krank. Der liebe Bruder Lazarus ist krank, schwer krank, liegt im Sterben. Meister, komm ganz schnell und hilf. Und Herr, den du lieb hast, ist krank. Du siehst, Ärgernis ist, Jesus liebt den Lazarus, den du lieb hast, der ist krank. Und was macht unser lieber Herr Jesus? Der bleibt da ein paar Tage noch weg. Der beeilt sich gar nicht. Der macht gleich nicht sofort einen Hausbesuch. Er lässt sogar diesen guten Lazarus, den er lieb hat, sterben. Ja, da wird ja nicht von mangelhaftem Glauben gesprochen, nein. Jesus hat die Krankheit gesehen und sagt, der schläft. Und die haben gedacht, gut, wenn der schläft, wird es besser werden. Aber statt dass er geschlafen hat, ist er gestorben. Jesus wollte hier durch die Krankheit nichts Besonderes lehren. Nein, er wollte sie nur zum Glauben führen, dass sie nicht glauben, dass er früher mal Tote auferwecken konnte oder dass er in Zukunft Tote auferweckt. Nein, Jesus ist heute noch reell und das müssen wir entdecken. Jetzt, heute noch, lebt der Herr und er zeigt, wie Glaube funktioniert, der Glaube an Jesus. Jesu Liebe ist anders als unsere Vorstellungen. Er streichelt und schmeichelt nicht, ja, und schleimt nicht. Es ist keine Liebe. Ja, und vielleicht haben die auch so gedacht. Ja, gerade in schweren Zeiten, wo ich bräuchte den Herrn, er hätte da sein sollen. Ich bin arbeitslos, werde nicht verstanden, habe einen Unfall gehabt oder bin ganz nahe am Tod. Der sollte sich beeilen und mir helfen. Aber was macht Jesus? Er lässt sich Zeit. Wir werden nicht verschont, Geschwister, dass wir Prüfungen durchmachen, dass wir schwere Zeit haben, aber gerade in diesen schwierigen Zeiten kommt Jesus zu uns, wenn schon alles passiert ist, nimmt uns an die Hand und sagt, Kind, wo habt ihr den Lazarus hingelegt? Ja, das stinkt schon. Bemühe dich nicht, Herr Jesus, das ist kein Wert. Ja, doch. Jesus will dorthin gebracht werden. Wo habt ihr ihn hingelegt? Er will mit uns durch das dunkle Tal gehen. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Das ist der Herr, der gute Hirte. Er will uns zum Ziel führen. Bleib, halt dich an Jesus, an seine Wege. Ja, bleib an seiner Hand. Lass deine Hand nicht los, denn Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und das ist, wo wir uns nicht ärgern sollen, wenn er anders denkt, wenn er anders handelt, wenn er anders führt. Und er führt jeden individuell. Du wirst nicht geführt wie ich und ich werde nicht geführt wie du. Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tod, er wird nicht tot bleiben. Hat er der Frau gesagt? Jesu Absicht war es, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Und so wie ich euch gesagt habe, in unserer finanziellen Situation, die Herrlichkeit Gottes. Mein Schwager und Schwägerin bekehren sich, dann erlebe ich, wie Gott dann hilft, sogar durch Fürbitte Leute, die schon längst weg sind und in Barbados, Westindien irgendwo wohnen und dann für einen beten und fasten. Wie Gott zu Brücken baut. Die Herrlichkeit Gottes soll erfahren werden. Und deshalb missverstehen wir Jesus. Wir denken, so und so und so und so muss passieren, wie wir rationell denken, wie wir von unserer Logik her gelehrt worden sind. Seine Absichten stehen nicht in den Schulbüchern dieser Welt. Ja, er hat ewige Ziele vor Augen. Manchmal verstehen wir das Verhalten Jesu nicht. Auch diese Geschwister hier in Bethanien. Und ja, er hat so viel Gutes dort genossen von Maria und Martha und Lazarus. Und jetzt hilft er nicht. Wo ist die Vergeltung? Tu doch Gutes und Gott wird dich segnen und dir helfen. Aber da ist nichts davon. Jetzt ist die Not da. Jesus will nicht nur ein Nothelfer sein, Geschwister. Jesus will uns was Größeres, was Wichtigeres schenken. Und der Lazarus soll nicht nur geheilt werden, der soll auferweckt werden. Und da kamen die Leute und die haben den Lazarus befragt später, die Juden. Wie war das, als du tot warst, diese Nahtoderfahrung? Wie war das? Was hast du da erlebt? Was hast du gesehen? Wo warst du? Verstehst du? Der war interessant plötzlich. Sein Leben war bereichert. Und er hat den Leuten erzählt, ach, ich war am Thron Gottes, ich war im Paradies, ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. Wenn er nur geheilt worden wäre, naja, das hätte auch jeder Doktor machen können. Ein paar Tabletten verschreiben. Aber Jesus wollte ihn auferwecken, ihm was Größeres zeigen. Und deshalb, wenn Gott uns anscheinend oder Jesus uns anscheinend in den Stich lässt, dann will der Herr noch was Größeres mit uns anstellen. Oft bleibt seine Hilfe ja bei den meisten Leuten nur, erlöse mich von dem Übel, hilf mir in meinen Problemen, bezahle meine Rechnung oder was weiß ich. Wir haben Probleme. Und wenn wir Probleme haben, wir sollen einfach Gott unser Anliegen sagen, ruf Jesus, ruf ihn an und so weiter. Und er wird kommen zu seiner Zeit und uns das Wunder wirken auf seine Art. Wie wir es richtig brauchen, so gut hat Martha und Maria das gar nicht erlebt. Der Herr hat gerade diesen stinkenden Lazarus aus dem Grab geholt. Wir denken oft, Gott will mir nicht helfen oder Jesus interessiert sich nicht für mich. Sein Wille ist anders als unser Wille. Sein Plan ist anders als unser Plan. Seine Unwilligkeit, sein Zögern und so weiter, sein Verweilen wird uns helfen, Größeres zu erleben. Als ich dann das erfahren habe, meiner Situation, dass da jemand sich bekehrt, dass Gott ein Wunder tut, dass wir die Rechnung bezahlen und dass die Gebete erhört werden. Ich war so fantastisch von Gott begeistert und ich bin heute noch von meinem Herrn begeistert. Aber in der Situation, ich habe die Hölle durchgemacht. Ich habe die Hölle durchgemacht. Jesus an seiner Stelle, weißt du, was er sagt? In einer Situation, denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. So, die meisten Leute haben ein falsches Bild von Jesus, haben falsche Leitgedanken, falsche Motive, verstehen nicht, denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, von wegen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Mutter gegen Tochter, Sohn gegen den Vater und hin und her, da hagelt's, die kriegen sich in die Haare. Bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ja, viele Menschen denken, wenn ich den Heiland annehme, da wird alles wunderbar. Denkt nicht so. Vergiss es. Bevor es wunderbar wird, geht drauf und runter. Wird so gerüttelt und geschüttelt. Ja. Wie bei diesen zwei Schwestern dort. Ja, weder von der Krankheit des Lazarus noch von der Not des Schwesterns noch so weiter. Jesus hat das alles stehen gelassen, hat sich gar nicht interessiert für sie. Er hat andere Gedanken, ganz andere Absichten. Diese Geschichte sollte in der Bibel stehen. Johannes 11, wo es heißt, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Jesus hat nur ein einziges Verlangen gehabt in seinem Dienst, in seinem Leben. Ich will zur Ehre Gottes da sein. Und das ist auch das Motiv, was uns hier bewegen sollte. Einfach die Macht des Vaters soll erwiesen werden, dass Tote werden auferstehen, sobald sie die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die Jünger sollen gelehrt werden zu glauben. Jesus hat alle Macht ist ihm gegeben. Jesu Macht hat keine Grenzen. Und er trachtete ausschließlich nach dem Reich Gottes, nicht nach unserer Profilierung. Nicht, dass wir sagen können, ich habe das und das gemacht. Das ist durch mich passiert. Deshalb ertrug Jesus auch so viele Missverständnisse. Und er blieb auf seinem Weg, er konzentrierte sich auf sein Ziel, unbeirrt. Er richtete seinen Blick auf Jerusalem, als die Jünger sagten, geh nicht hin, dort, die werden dich kreuzigen. Und er hat den Leuten noch sogar erzählt, was alles passiert wird. Ihr werdet euch alle noch an mir ärgern. Und dann kommt Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Jesus ging nicht um seine eigenen Interessen. Oder dass er Gott beweist oder irgendwie die Not ein bisschen lindert. Und denk auch jetzt in deinem persönlichen Leben, Jesus ist nicht da, um deine Not zu lindern. Du wirst enttäuscht sein. So wie ich öfters enttäuscht gewesen war. Ja, du wirst enttäuscht sein. Wo ist Gott? Warum hilft er nicht? Ich schrei. Zu oft verstehen wir Jesus nicht. So wie diese beiden Schwestern dort in Bethanien. Und der Schock war groß. Unser Lazarus starb. Wurde dann eingewickelt und einbalsamiert und dann ins Grab gelegt. Ja, und hier hat sich, Jesus hat er sich versprochen, hat er gesagt, ich werde helfen und ich werde beistehen. Nein, er hat ihn sogar sterben lassen. Und wir sind manchmal so erschüttert über Jesus, über die Bibel, seine Worte. Hat der Gott, der liebe Gott, sich den Mund zu voll genommen? Nein, er will uns was zeigen, was lehren, dass Jesus ein reeller Herr ist, dass er Hilfe hat für jede Situation, aber auf seine Art. Seine Hilfe ist anders. Ich denke nur an diese Speisung der 5000. Gut, die Leute sitzen schon tagelang in der Versammlung des Herrn, in der Nonstop-Predigt, diese Bergpredigt, wo er gehalten hat. Und dann sagt er am Schluss, und gibt den Leuten was zu essen. Aber wir haben nichts. Wir haben nun so und so viel Denar in der Kasse. Und weit und breit ist keine Bäckerei. Wo nehmen wir das viele Brot her? Dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben sie den kleinen Jungen gebracht mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Und das wurde vermehrt und multipliziert. Wenn es durch die Hände Jesu geht, passiert ganz was anderes, das noch übrig bleibt. Da bleiben noch 12 Körbe übrig. Und das war nur derweil 5 Brötchen. So ist Gott. Wenn Gott wirkt, da bleibt noch so viel übrig für die anderen. Da haben wir so ein tolles Zeugnis. Martha hatte Glauben für gestern oder höchstens noch für morgen, aber sie hat keinen Glauben für heute gehabt. Und wir sollen den Glauben für heute haben. Heute kann der Herr das tun, was er sich vorgenommen hat. Und wir beten so schön im Vater unser und dein Wille geschehe. Verstehst du? Und das, wenn das passiert, dann, ja, dann platzt unser Kragen. Da sind wir frustriert, da sind wir geschockt, wenn der Wille Gottes anfängt zu geschehen. Wir denken immer nur im Guten. Wir ärgern uns an Jesus. Ja. Weil wir Jesus nicht verstehen. Wir denken, ja, später, in der Ewigkeit, da wird alles wieder gut sein. Nein, Jesus ist Gott. Und Gott ist der Daseinende. Er ist immer der, der er ist, konkret in jeder Situation, immer derselbe, gestern, morgen und auch in aller Ewigkeit. Er ist derselbe. Wir missverstehen Jesus, wenn wir anfangen, dogmatisch an ihn zu glauben. Er steht geschrieben. Ja, es steht so vieles geschrieben. Aber du musst persönlich Jesus erfahren und kennenlernen durch die Führung, ja, dass er nicht kommt. Ja, viele Leute schwelgen da in irgendwelchen Wahrheiten und sie haben einen theoretischen Gott. Ich stelle mir Gott Jesus so und so vor und es passiert nicht. Da bricht eine Welt zusammen und deshalb scheitern so viele Leute und deshalb treten so viele Leute aus der Kirche raus, weil sie Gott nicht verstanden haben, weil man ihnen einen falschen Gott gepredigt hat. Gott kann alles. Ja, der kann alles. Jesus enttäuscht uns nie. Und doch, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen, durch viele Enttäuschungen. Ja, Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war in der Stille. Er kommt und handelt immer im richtigen Augenblick. Eure Zeit ist immer, ihr könnt immer wirken. Kronos, Chronik, Chronologie, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit, dieses Kairos, ist noch nicht gekommen. Ja, und auch hier bei Maria und Martha, eure Zeit ist immer, den Lazarus zu beerdigen. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Herr Jesus handelt immer nach seinen Zeitplänen, nach seiner Uhr, ja, nach göttlichem Zeitplan. Kairos, die Zeit war noch nicht erfüllt. Und es ist interessant, in den Evangelien zu lesen, als die Zeit erfüllt war, passierte das und das. Als die Zeit erfüllt war, passierte das und das. Und wir sollten anfangen zu leben in der erfüllten Zeit, und die ist nicht immer da. Eure Zeit ist immer. Ich soll predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Aber dass Gott ganz bestimmt zu bestimmten Menschen redet, das ist nicht immer der Fall. Manchmal muss ich 1000 Predigten halten, bis ich einen erreiche. Für Jesus gibt es kein zu spät. Und es stimmt, er verspätet sich nie. Er kommt um 12 Uhr, ja, um Mitternacht. Ärgere dich nicht an Jesus, an seinem Vorgehen, an seine Verspätungen. Prominente Leute kommen nicht immer pünktlich, wenn das Theater angesagt ist. Prominente Leute kommen erst, wenn die Show beginnt. Und die kommen über die Hintertür, die kommen nicht durch den Haupteingang. Also die Schauspieler, die Darbieter und so weiter. Und der Herr ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er kommt dann, wann er will, wenn er dran ist. Und wenn wir reif sind und wenn wir so weit sind. Wir sind oft gar nicht so weit für das Wunder Gottes. Wir sind vielleicht reif in der Heilung, aber was nützt es, wenn du am Körper gesund bist und die Seele versaut ist und innen drin vieles nicht stimmt, ein Chaos herrscht in deinem Inneren, der stinkt schon. Ja, der ist schon in die Verwesung übergegangen. Das Sichtbare blockiert hier die Schwestern, an Jesus zu glauben. Herr, bemühe dich nicht, der stinkt schon. Das ist die Stunde Gottes, wenn schon alles stinkt. Und mieft und verdorben ist und nichts mehr hilft. Die Verzögerung Jesu bereitet den Boden für ein größeres Wunder. Und er kommt, wo habt ihr hingelegt? Meister, bemühe dich doch nicht. Doch, doch. Unsere Missverständnisse, unsere Vorstellungen begrenzen Jesu Macht. Er geht hin und betet und dann sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, Lazarus, komm raus. Ja. Wenn du Jesus genauer anschaust, dann siehst du, ja, nicht die Schönheit. Lies Jesaja 53. Da bist du erstaunt. Und wir sahen ihn. Und an ihm war keine Schönheit, kein Glanz, kein Gloria, nichts. Er war der Verachteteste, der Unwürdigste. Der war, ja, der war gar nicht, wie wir uns den Messias vorgestellt haben. Er war total anders. Und die Wahrheit, ja, wird nicht mehr länger wahr. Da ist plötzlich so viele Fragen. Ist das wirklich mein Herr? Es wurde Jahrhunderte vorausgesagt, wie Jesus ist. Und wir lesen auch im Neuen Testament, wie der Herr ist, was der Herr alles zulässt, was der Herr alles macht. Und ich betone diese Tage ganz besonders die Offenbarung. Weißt du, die Offenbarung, wenn du die Offenbarung richtig von Herzen liest, dich vom Heiligen Geist inspirieren lässt, da siehst du, Johannes darf das alles angucken, was alles passiert. Abfall der Gemeinde, die Lauheit und die Trägheit, dass die erste Liebe fehlt. Ja, wundere dich nicht, wenn die erste Liebe fehlt. Bei den meisten Leuten fehlt Jesus gänzlich. Da redet man viel von Jesus, aber die Liebe zu Jesus, ich liebe ihn dennoch. Ich vertraue ihm dennoch. Das ist die erste Liebe. Ja, die Wahrheit ist, was der Johannes auf der Insel Patmos erlebt. Statt die Herrlichkeit Gottes liegt in dem Teer eingetaucht, verstehst du? Und Teer klebt an dem Körper, verstehst du? Das ist kein wunderbares Gefühl. Wie der schwarze Mann, verstehst du? So ist der Johannes auf der Insel Patmos. Und dann bekommt er die Vision. Dann sieht er den Antichristen, dann sieht er den falschen Propheten, dann sieht er die Zornschallen, dann sieht er die Posaunen, Gerichtsposaunen, dann sieht er Babylon. Ja, alles mächtig, mächtig, mächtig. Er sieht die Globalisierung, er sieht die Welt, wie sie heute ist. Und dann sieht er die Hütte Gottes herniederkommen. Verstehst du? Das ist ein Trostbuch, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Lies die Offenbarung, vielleicht mehr wie die Psalmen. Du brauchst es dringender, denn wir sind in der Zeit, wo das alles passiert. Ja, wo das alles passiert. Und dann, du siehst das neue Jerusalem vom Himmel herniederkommen. 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer hoch, 2500 Kilometer breit. Dieses große Jerusalem, dieses neue Jerusalem kommt hernieder, die Stadt Gottes. Und wie die aufgebaut ist, predigt für sich selbst. Die Menschen verstehen Jesus nicht, wenn sie nicht im Geist entzückt, entrückt waren. Sie verstehen Jesus nicht. Ein Psychiater hat Jesus dieser Tage als geisteskrank erklärt. Verstehst du, der hat den Leuten erzählt, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt werden. Ja, ich muss sterben. Ja, und sogar seine eigenen Brüder haben Jesus nicht verstanden. Sie haben gedacht, er ist verrückt. Der ist von Sinnen. Da kommt Maria mit ihrer Familie und wollen Jesus zurückholen von Kapernaum. Mach nicht weiter, du wirst noch gekreuzigt, du bist von Sinnen. Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass Jesus anders ist als die Menschen. Auch seine Nachfolger, seine Jünger, sie waren 3 Jahre mit Jesus zusammen, haben so vieles von Jesus gesehen. Die sahen den verklärten Jesus auf dem Berg Tabor. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich 3 Hütten bauen, dir eine, Moses eine und Elia eine. Und plötzlich, was passiert? Sie sehen nur den einfachen Jesus wieder. Verstehst du? Wieder warm, mit seinen Sandalen, barfuß oder wie auch immer. Die sehen Jesus, sind enttäuscht. Ich hätte gerne den Elia noch beherbergt. Ich hätte gerne noch für Moses ein Haus gebaut. Ja. Und dann, sie sehen, wie Jesus stirbt. 3 Jahre lang gehen sie mit Jesus. Die erklären sogar, Meister, wenn dich alle verlassen, ich nicht, ich bleibe bei dir. Thomas nimmt seinen Mund so voll, Petrus genauso dabei, der steckt sich noch einen Dolch in die Tasche. Und dann, so ein kleines Mädel kommt vorbei und sagt, du warst auch mit Jesus, verstehst? Und dann wollen sie alle sich verstecken und verkriechen, weil sie Angst haben, aber zuerst wollen sie alle sterben für Jesus. Du siehst, so sind wir manchmal als Christen, Heiland, alles will ich Jesus weihen und so weiter, nichts mehr will ich nennen mein. In Süddeutschland, in Heilbronn habe ich eine liebe Schwester gehabt. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich weiß noch, sie hat das Lied, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. So hingebungsgesungen, dass sie sogar fast rückwärts umgefallen ist. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und weißt du, was da passiert? Ich will die Geschichte schnell zu Ende bringen. Und ich wollte in dieser Stadt oder in diesem Stadtteil Hausbibelkreis machen. Und ihre Wohnung lag so zentral, direkt an der Bushaltestelle. Also man konnte es so schnell erreichen. Und dann sage ich, Schwester, kann ich bei dir Bibelstunde machen? Sagt sie, Bruder, mach du das um Himmels Willen. Wir haben einen ganz neuen Perserteppich gekauft. Was glaubst denn du, der wird jetzt zertreten? Wenn Leute zur Hausbibelstunde kommen, wird zertreten. Aber zuerst alles will ich Jesus weihen. Du siehst die Leute neben, Maul voll, Entschuldigung. Und wenn es darauf ankommt, nichts mehr da. Und das Interessante passierte, als wir dann, ich habe gesagt, Schwester, ich schließe dich aus der Gemeinde aus. Du solltest gehorchen. Denn du sollst deinem Pastor oder deinem Seelsorger gehorchen. Wenn er das bittet und wenn wir das als Aktion machen und du ja so laut gesungen hast, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein, dann gehorchest. Und dann war dieser Tag, wo wir dann den Hauskreis begonnen haben oder beginnen wollten, wir haben ja auch begonnen, der Teppich war umgekehrt. Verstehst du, der Perserteppich war umgekehrt. So dumme Gans, verstehst du, in aller Liebe. Verstehst du, wenn du den umgekehrten Perserteppich da auf die Nähte wandelst oder diese Fäden, die noch draußen sind, da geht das Recht kaputt. Aber so sind die Leute. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. So ist es. Weißt du, du sagst, du willst was tun und dann nimmt der Herr dich beim Wort. Und so geht es. Das ist, was uns an Jesus ärgert. Der nimmt uns an beim Wort. Ich will kommen, ich will dir dienen, ich will dir helfen. Und dann, die Leute haben es gesehen. Die rufen dich nicht mal an. Die melden sich nicht mal ab. Und die ganze Welt brachte für die Jünger damals zusammen nach 3 Jahren. Alles will ich Jesus weihen. Verstehst du, auch wenn alles drunter und drüber geht, wir bleiben treu dem Herrn Jesus. Vergiss es. Leute, die schwören, in der Bibel steht es, du sollst nicht schwören. Denn wer bist du, dass du etwas über dein Leben sagen kannst? Hör die Emmaus-Brüder, wie sie jetzt jammern und ja, wir hofften, wir haben erwartet und so weiter. Da brach die ganze Weltanschauung zusammen. Er hat nichts gebracht. Unser Glaube, ja, war nichts. Sogar, ja, sie wollten wie Helden sterben. Nichts. Die laufen davon. Und der eine wollte links und der andere wollte rechts vom Herrn Jesus sitzen. Die Mutter hat gebetet, lass meine Söhne links und rechts sitzen von in deinem Reich. Ja, plötzlich wollten sie gar nichts mehr. Jesus ist ein Ärgernis. Und jetzt will ich noch ein paar Sachen ganz schnell konkret sagen. Jesus lehrte ganz streng und komisch und anders wie die Juden und anders wie das Gesetz und anders wie die religiösen Menschen. Er sagte, du sollst deinen Feind lieben. Du sollst deine Feinde lieben. Das hat Jesus gelehrt. Ja, du sollst die Juden lieben, du sollst die Römer lieben, du sollst die Griechen lieben. Wie sollen die Feinde lieben, die uns Schaden zufügen und zugefügt haben? Die uns geschädigt haben. Du sollst anfangen, deine Feinde zu lieben. Das ist, was Jesus lehrt. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Verstehst? Liebe deinen Feind. Und die Juden hassten die Samariter. Und Jesus nimmt sie gerade als Vorbilder. Den barmherzigen Samariter. Oder er geht durch Samarien und sitzt mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Ja, genau das Gegenteil. Jesus liebt die Ausländer und die Fremden. Und er bricht mit allen Tabus. Ja, Jesus verlangt Unmenschliches. Du sollst deinem Feind vergeben. Nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie das Gesetz das lehrt. Nein, du sollst dem Feind vergeben. Ja, die Menschen wollen nur herrschen. Und Jesus spricht, du sollst dienen. Und der Größte von euch sei euer aller Diener. Das passt nicht. Wir wollen König und Priester sein im Reich Gottes. Und der Herr sagt, dient. Der Mensch will groß sein in der Welt. Und Jesus sagt, seid niedrig. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht. Ja, macht es praktisch. Nimm das Wort Gottes praktisch. Leute wollen herrschen über die Natur, herrschen und so weiter, über alles Mögliche, sich selbst beherrschen. Aber Jesus sagt, dienet mir, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus wurde müde als Mensch. Weißt du, wir haben eine Vorstellung von Gott, der ist stark, der ist mächtig, der kann alles. Gar nichts. Der ist müde. Wir haben Jesus öfters, wo der einschläft. Sogar im Schiff, stell dir mal vor, dort auf dem Meer, wo der See Genezareth war, der schläft sogar im Schiff und es geht auf und ab und die Jünger kämpfen um ihr Leben, über ihr Überleben und er schläft und schnarcht. Das ist Jesus. Jesus war müde. Ja. Er zeigte seine Müdigkeit. Er setzte sich am Brunnen dort, als die Samariterin kam, aus Müdigkeit. Ja. Ein Tropfen Wasser wollte haben, gib mir was zu trinken. Und du, ein Jude, bittest von mir, diese Samariterin und noch eine Prostituierte oder was das auch gewesen ist, diese Frau, bitte es um Wasser. Wo sind wir denn? Jesus ist durch das einfache, natürliche Leben groß geworden. Er war so praktisch. Jesus war so praktisch, so einfach. Der hat nicht viel gehabt. Der hat einen guten Anzug gehabt oder gutes Gewand. Und mehr hat er nicht gehabt, dass man sogar über sein Gewand gewürfelt hat. Er, der Übernatürliche, war ganz natürlich, ganz irdisch, ganz menschlich. Seht, welch ein Mensch. Ha, jetzt bist du erstaunt. In Jesus sieht man keinen großen Helden. Er erlebt Gottverlassenheit. Niemand steht ihm bei. Von allen guten Geistern verlassen. Wollt ihr auch noch weggehen, fragt er. Niemand versteht ihn. Das ist, wo wir uns an Jesus ärgern. Du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, die Welt versteht mich. Nein, die kann mit dir gar nichts mehr anfangen. Du bist ein Außerirdischer. Ja. Seht, welch ein Mensch. Ärgere dich nicht an Jesus. Die Propheten sagten voraus, er wird ein Stein des Anstoßes sein. Römer Kapitel 9, Vers 33. Seht, ich lege einen Stein in Sion, hat der Prophet Jesaja geweissagt. Und einen Fels des Ärgernisses. Jesus war ein Fels des Ärgernisses. Menschen haben sich an ihn gestoßen. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Das ist nämlich der Augenblick dann, wo wir stark werden. Wir werden nicht zu Schanden. Aber er ist der Fels des Ärgernisses. Stell mal vor, in 1. Petrus 2, Vers 8, das sagt Petrus, und ein Stein des Anschlusses wird es sein, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu er auch bestimmt war. Sie haben nicht geglaubt, wozu er bestimmt war, als Retter und Erlöser der Welt. Den Aposteln war es klar, dass Jesus einen Anschluss erregen wird und an ihm sich die Geister scheiden. Und die müssen sich scheiden. Entweder werden sie Jesus annehmen und akzeptieren und sagen, jawohl, Herr, oder sie werden fliehen. Seht, 1. Petrus 2, nochmals, seht her, ich lege in Sion einen Stein, einen kostbaren Eckstein als Grund. Und darauf ist die Gemeinde Jesu aufgebaut. Das Kreuz ist ein Ärgernis, ein Stein. Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch, die ihr glaubt, ist er ein Stein der Kostbarkeit. So schreibt Petrus, ein Stein der Kostbarkeit, ein Edelstein. Für die Ungläubigen aber gilt gerade den Stein, der von den Fachleuten unbrauchbar gemacht wurde und so weiter, ist zum Eckstein geworden. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Halleluja. Ja, ist zum Eckstein geworden. Es ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem viel zu Fall kommen. Das ist Jesus. Nicht, dass sie wieder aufstehen, die kommen zu Fall. Der Mensch sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Ja, sie stoßen sich an Jesus. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Kannst noch dich so anstrengen, noch so Pharisäer sein, noch so viel, ja, Bibel verschlucken und noch so religiös sein und was weiß ich, was du noch alles machen willst. Immer wieder hat Jesus Anstoß erregt. Da haben sich die Meinungen gespalten. Die einen waren für und die anderen waren dagegen. Du siehst auch, wie der Apostel Paulus, wenn der irgendwo gepredigt hat, die einen waren dafür, die wollten noch mehr hören und die anderen sagt, weg, 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 weg mit dem. Das ist, was Jesus verursacht. Unruhe, Anstoß. Jesus widerspricht jeder Form der Selbsterlösung. Ich streng mich an. Nein, du wirst dich an Jesus ärgern. Du schaffst es nicht. Es geht vielleicht eine Woche, drei Wochen gut, zwei Wochen gut oder drei Wochen höchstens und dann klappt wieder alles zusammen. Jesus widerspricht jeder Selbstverwirklichung, jeder Werkgerechtigkeit. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Jesus ist dem Teufel sehr unsympathisch, das ist seine Konkurrenz. Mach das, mach das, mach das. Jesus macht kein Brot aus den Steinen. Und das ärgert den Teufel. Kein Wunder. Der müsste nicht hungern. Und der Teufel glaubt so stark an Jesus, dass er sagt, sprich nur zu den Steinen. Es steht geschrieben, wenn du sprichst, wird es passieren. Aber Jesus lässt sich nicht missbrauchen. Auch nicht von uns. Herr, heile meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Oma, mein Opa. Ja, er macht es nicht, weil er was anderes zeigen möchte. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ihr braucht mich. Jesus passt in kein religiöses Konzept. Er will den Willen seines Vaters erfüllen. Das ist A und O. Das ist, was er will. Jesus sagt, ja, man wird sich an ihn ärgern. Und glückselig ist es, so heißt es in der Bibel, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig, Halleluja. Der das sich nicht aus der Ruhe herausbringen lässt. Ich diene dem Herrn. Ja, vielleicht, wir müssen manchmal ehrlich sein, zu unserer Sache stehen, so wie meine Frau mit meiner Schwägerin telefoniert hat, du, da stimmt was nicht. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wir haben gedacht, ihr seid Christen, ihr seid Pastoren, ihr seid stark, aber dass ihr auch schwach seid und dass ihr auch ja traurig seid und dass ihr auch niedergeschlagen seid, das haben wir nicht erwartet. Weißt du, die Menschen wollen sehen, dass wir Menschen sind und keine Elefanten und keine Riesen, keine Helden. Wir sind auch sterblich aus Fleisch und Blut. Und wenn sie das sehen, werden sie viel schneller an Jesus gläubig werden, wenn sie das Menschliche an uns sehen. Nicht nur, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus. Ja, die Teufel glauben auch an alles Mögliche. Ja, das Leben Jesu war ganz normal. Ja, und wenn du mit Jesus wandelst und lebst, ja, du findest dich mit allem ab. Bist zufrieden. Ja, und selbst wenn die Dinge schmeicheln und was weiß ich und versuchen dich irgendwie, ja, du bist doch Sohn Gottes. Spring doch runter, zeig, dass du was kannst. Gott ist mit dir. Ja, und dann liegst du manchmal auf die Nase. Jesus sucht keine Bewunderer, er sucht Nachfolger. Keine Bewunderer. Jesus nimmt nicht, ja, keinen großen Lob. Wer ist gut? Als der reiche Jüngling, der sagt, guter Meister. Wer ist gut? Er sagt, nur Gott ist gut. Jesus stimmt nicht überein mit unserem Geschmack, mit unserer Vernunft, mit unserer Vorstellung, mit unserer Fantasie und was auch immer ist. Das Anstößige an Jesus ist, er geht nicht nach den Äußerlichkeiten. Zeig mal was. Demonstriere was. Serviere hier Jesus auf den Leuten. Zeig, wie er heilt. Ja. Wunder geschehen, wenn wir aufgehört haben mit unserer Weisheit. Er liebt alle gleich. Er macht keine Unterschiede. Das ist Jesus. Bei Jesus geht es immer um Gott und nicht um Menschen. Und nicht einmal um ihn. Ich achte mein Leben nicht wert, sagt Paulus. Auf dass Christus verherrlicht wird. Bei ihm geht es nicht um das Irdische, sondern um das Himmlische. Bei Jesus geht nicht um das Zeitliche, sondern um das Ewige. Bei ihm geht nicht um Vergeltung, sondern um Vergebung, um Treue und Liebe. Ganz andere Werte. Bist du treu? Liebst du Gott über alles in der Welt? Ehrst du Gott mit allem, was du hast? Ja. Jesus ist anders, ärgere dich nicht an ihm, wenn er nicht deine Gebete erhört. Und versuche auch nicht, selbst deine Gebete zu erhören. Viele Menschen versuchen selbst ihre Gebete zu erhören, zu dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen. Lass es bleiben. Wenn er nicht erhört, erhört er nicht, dann hat er was Besseres vor. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Welt enden. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine kostbaren Worte werden nicht vergehen. Und Herr Jesus, vielleicht ist irgendjemand hier, wo er einen ganz dünnen Faden hängt mit seinem Glauben, dass er nicht weiterkommt, dass er nicht fassen kann, dass du ihn in Stich lässt, er ist von dir enttäuscht. Ist es gut so, Herr Jesus, wir legen alles in deine Hände und wir vertrauen dir, denn du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und du wirst deine Kinder nicht in Stich lassen. Auch wenn der Lazarus schon längst verfault ist und stinkt, du wirst kommen und ihn auferwecken, weil du versprochen hast. Und du wirst wiederkommen, Herr Jesus, mit großer Kraft und Herrlichkeit und wir warten darauf. Aber wir erwarten deine Kraft und deine Gnade jetzt in jeder Situation. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du meine Geschwister, ganz besonders die Schwachen, segnest. Und du bist in den Schwachen mächtig. Und das hat Paulus gesagt, lass dir dann meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du bist gerade in diesen schwachen Geschwistern stark. Halleluja. Auch wenn sie verzweifelt sind und wenn sie sich an dir ärgern. Jesus, deine Kraft wird in ihnen sichtbar und manifestiert sich. Halleluja, halleluja. Gesegnet soll es sein, alle, die den Herrn lieb haben. Amen.